Herzlich willkommen bei
«Zichtel Mächtel»,
dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 254 mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Florian Bodoki.
Hallo.
Der Michelle Brändli.
Hallo.
Und dem Jan Johansen.
Moin.
Ja, wir reden heute über die Google I.O. Die war und hat ganz viele neue AI-Sachen vorgestellt. Darum hat es sich künstlich in die Länge gezogen. wir reden über Cookie Banners, wo die EU nicht zufrieden ist, wie das umgesetzt wird. Und die Regelung. Und dann reden wir im Big Screen über Love, Death, Robots, die vierte Staffel. In der Spielecke reden wir über Pixel Shire und über Roadcraft. Und dann würde ich sagen, springen wir gerade rein in die News.
News. News aus der Tech-Welt.
Ja, Android 16 haben sie ja schon vorweg genommen. In einem separaten Event, das visuelle Redesign. Ja, an der Google I.O., der Entwicklerkonferenz von Google, haben sie den Fokus gelegt, wenig überraschend, auf AI. Und es ist... Ich habe nachher geschaut. Ich habe im Nachhinein eingeschaltet. Das heisst, ich konnte recht viel skippen. Und selbst dann habe ich irgendwann auf das Live-Ding wieder aufgeschlossen, weil ich so viel geskippt habe. Das war interessant, aber ich bin immer wieder überrascht, wie viel dass man über das AI kann reden.
Ja, es ist auch kleinteilig irgendwie geworden. Also es ist so, das Modell, das Sprachmodell geupdatet, hier neues LLM, hier die neue Version. Ganz viel klein ist es natürlich auch, ne, die Entwicklerkonferenz ist eine andere Zielgruppe, weil da wird dann auch für die Entwickler, die das Zeug benutzen sollen oder ihre Sachen dafür anpassen sollen, geredet und nicht nur ja für die Endverbraucher. So, aber selbst für die war ja ein bisschen was dabei. So, und die erste Sache ist ja auch direkt weltweit live geschaltet worden mit den, das, was früher Project Astra hieß, ist jetzt die Gemini Live Bildschirm- und Kamerafreigabe.
So ein schöner Satz.
Ja. ist so kompliziert, aber ja. Ich schwanke zwischen, das ist total cool und auch, ne, sozusagen die KI kriegt noch mehr Daten und kriegt noch mehr zu sehen. Kurz erklärt, also ja, die KI Gemini in dem Fall kann sehen, was auf dem Bildschirm passiert, beziehungsweise kann über die Kamera sehen, was um einen herum ist, kann durch die Kamera sehen und erkennt die Sachen da. Also Google hat ein Video gezeigt, wo jemand mit Gemini redet und sagt, was macht das große Gebäude hier vor meinem Haus? Und Gemini erkennt, nee, das ist eine Laterne. Oder hier verfolgt mich jemand die ganze Zeit. Alter, das ist dein Schatten.
Hey, ich muss sagen, bei diesem Video habe ich wirklich gedacht, da haben sie jetzt mal gecheckt, irgendwie, wie man das muss verkaufen. Einfach, weißt du, ja. Das ist wirklich, ich muss sagen, der kurze Sketch war wirklich lustig gewesen. Einfach, weil es sind so saudumme Sachen gewesen und sonst sind es oft ein bisschen in die anderen Demo so die bünzligen Sachen wieder.
Halt sehr trocken, wie sie es immer erklären und abstrakt vor allem, dass ja, niemand genau weiss, was das jetzt kannst brauchen. Und da siehst du so, es ist zwar sehr dumm, aber hey, das ist etwas, was ich jetzt im Alltag
genau, du kannst vorstellen. Du kannst die Kamera benutzen, kannst das hinhalten, kannst Gemini Sachen zu irgendwas fragen und im Idealfall kriegst du eine vernünftige Antwort, was da zu sehen ist oder was drauf du achten sollst. Und was die auch als Davids ja, Beispielvideo hatten, wo ich auch, als ich dieses Project Astra das erste Mal gesehen habe, daran denken muss, ist an Leute, die sehr schlecht oder gar nichts mehr sehen können, die einfach jetzt ein Tool kriegen, das ihnen hilft, sich zurechtzufinden. Ja, also in deren Beispiel ist es ein Musiker gewesen, der ein blinder Gitarrenspieler, der an der Location ankommt, beziehungsweise dann in seinem Proberaum auch irgendwann ist und versucht sozusagen den Mikrofonständer zu finden, der an der Wand hängt zwischen lauter Kabeln und sowas. Und dafür ist das schon sehr gut und sehr toll.
Hey, ich meine, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich habe eh bei all diesen Sachen, ich schwank da immer zwischen, es ist super geil, also weil das ist irgendwie unbestritten, oder? Die Sachen, die AI kann. Und irgendwie zwischen so Dystopie und Existenzängsten, weil einfach irgendwie das basiert alles auf irgendwie, wie soll man sagen, geklauten Informationen oder einfach, man hat sich frei bedient im Internet, um die Sachen füttern und trainieren. Und jetzt machen sie coole Sachen, aber ja, fragst du dann einfach irgendwie gleich, was kostet es uns, oder?
250 Franken im Monat, wenn du alles willst.
ja, stimmt. Die Preise haben sie dann noch veröffentlicht. Ja.
Oh mein Gott.
Genau. Ja, das ist dann sozusagen auch die nächste Schwierigkeit der Unterscheidung, ne? Welche dann angekündigten Sachen gibt es jetzt weltweit, welche erstmal nur in den USA, welche kommen denn noch in den nächsten Monaten und welche sind ohne Bezahlung in Geldform verfügbar und für welche will Google dann auch
Geld. Ist gut gesagt, bezahlst du in Geldform. Nicht das, weil in Daten, in deinen Daten zahlst du immer.
Genau, ja. Also so und das ist ja jetzt auch, es gibt ja den neuen KI-Modus oder AI-Mode für die Google-Suche, die dann ja viel komplexere Anfragen versteht, viel persönlichere Suchergebnisse liefern kann. Also deren Beispiel war irgendwie, ey, wir sind eine Gruppe von Leuten, die so und so drauf sind und wir suchen was in Nashville, Tennessee für ein Wochenende und wollen dieses und jenes machen. Und da hat dann dieser AI-Modus quasi schon, ja, bringt dann auch verschiedenste Suchkacheln, Suchergebniskacheln hervor mit irgendwie, hier ist eine Straßenkarte, da sind ja Restauranttipps und da ist dies.
Das funktioniert über einen neuen Tab auf der Google-Webseite, auf der Google-Suche-Webseite, oder?
Genau.
Und in den USA jetzt halt erst, oder?
So, ist jetzt in den USA freigeschaltet, braucht natürlich auch viel mehr, oder nutzt dann viel mehr persönliche Daten, wenn man sie hergibt und angemeldet ist bei Google. Weil wenn man es benutzt, dann will man ja auch diese persönlichen Ergebnisse haben, was zu einem passt und nicht, keine Ahnung, du stehst auf Blues und wirst in eine Jazzkneipe geschickt, das willst du dann ja auch nicht.
So wie Grunz noch. Aber ja. Eben dort habe ich schon den Eindruck gehabt, dass sie peilen drauf oder zielen darauf ab, dass das vermutlich dann die Zukunft von der Suche ist. Hat man den Eindruck gehabt, oder?
Ja, also irgendjemand umschrieb das mit, Google googelt jetzt für dich.
Ja, aber es hat ja ein bisschen was. Und sie haben jetzt schon ein bisschen damit angefangen, aktuell mit der Suche mit Gemini, wo schon so ein bisschen Sachen zusammenfasst und etwas fragst. Das gibt es jetzt schon seit ein paar Wochen. Und das funktioniert, finde ich, eigentlich noch relativ gut. Hm. Und da ist dann einfach noch so ein bisschen die ausgeweitete Version, halt nicht nur in Textform, sondern eben auch mit Bildern. Also du kannst ja alles suchen. Eben, dann hast du eine Sparte Restis, dann hast du eine Sparte mit Adressen, wo du kannst was Denkmäler oder so Sachen besuchen. Also das ist dann wie so ein bisschen alles aufgeteilt und sehr schön visuell aufbereitet. Also hast du das Gefühl, dass das künftig auch so da ist, was du dann machst? Und hey, nicht mehr die normale Suche mit nur Text.
Ich finde auch, wenn es funktioniert, sowieso, oder? Weil es ist ja viel, logisch findest du es besser, wenn es das Resultat gerade liefert, als wenn es dir nur eine Seite zeigt, wo du es nachher musst nachschauen musst. Bei den Zusammenfassungen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin dort halt immer noch, ich finde die Beschreibung dann immer sehr praktisch, aber frage mich jedes Mal, stimmt es denn auch?
Ja, man muss mega oft einmal noch die Links oder so anklicken. Bei Gemini finde ich das mega schön. Jetzt kannst du es anklicken, einmal, woher die Quelle eigentlich kommt. Und dann musst du halt genauso validieren, wie sonst auch, wenn du Google-Suche gehst. Also wenn du jetzt Seiten findest, wo etwas drinsteht, bist du auch so, stimmt jetzt das oder nicht. Bei Gemini ist es auch Zusammenfassung und dann musst du nachschauen.
Fehlt eine wichtige Sehenswürdigkeit.
Genau, oder?
So. Und ja, was ja auch sozusagen ein Kritikpunkt ist, dass durch diese Ergebnisse die Leute gar nicht mehr auf die Webseiten gehen müssen, die Google wiederum nutzt, um diese Ergebnisse präsentieren zu können, was ja sozusagen wieder das ganze Gefüge im Internet mit Seitenbesuche und Werbung darauf und so ein bisschen zerstören kann, kaputt machen kann, weil wenn es keine Seiten mehr gibt, die die ganzen Daten liefern, auf die Gemini zugreift, beziehungsweise dieser KI-Modus in der Suche, hat Google da nichts zum Liefern. Und was auch noch den Leuten in den USA aufgefallen ist, wo das jetzt ja schon freigeschaltet ist, der AI-Modus, dass da wohl viel mehr Werbung drin ist als in der bisherigen Google-Suche.
Schön.
Perfekt. Ja, irgendwie muss das ja finanzieren, oder?
Ja, das finde ich eben. Ich habe gerade Artikel da veröffentlicht mit Sachen, wo ich versucht habe, weniger mit Nicht-Ami-Diensten und Apps zu ersetzen und eben gerade bei der Suche. Schlussendlich habe ich gleich nicht wirklich also bin immer wieder zurück zu Google gegangen, auch wenn ich die nervig finde, oder? Vor allem gerade die Werbung, wirklich. Das stört mich so extrem, dass ich einfach jedes Mal über die, es sind schon noch viele.
Also sind so 3-4 Anzeigen, es sind oder, mindestens oder noch mehr, ja.
Und die musst du immer wegscrollen, weil das ist einfach Mist, oder? Und ja, es ist wirklich krass und einfach unsere Features, die sie abgestellt haben, aber es ist dann einfach so, ja, schlussendlich ein bisschen besser als die anderen und schneller vor allem ist sie dann halt, oder? Aber genau, das ist ja genau, das ist der AI-Mode, was es bei uns eben noch nicht gibt. Eben dann die in das Live hinein, wo du gesagt hast, passt ja eigentlich auch noch das mit den Kleidern. Das habe ich noch witzig gefunden.
Ja, das ist auch wieder eigentlich eher Part von der Google-Suche, beziehungsweise dann von Google Shopping, was ja ein Part der Suche ist, wenn du einfach nach Produkten suchst in Google, dass du da jetzt ja eine virtuelle Anprobe machen kannst. Also wenn du Kleidungsstücke findest und wissen willst, wie sehen sie an dir aus, gibst du einfach ein Foto von dir hoch und Google schneidet dir die virtuellen Klamotten auf den Leib.
Hey, aber geht das mit, das ist glaube ich auch USA erst, oder?
Ich glaube, das ist auch noch eher was für kommt in den nächsten Monaten gewesen. Also es ist noch nicht live.
Genau, man hat so viele von diesen YouTubern und so ausprobiert. Und das muss ich schon sagen, das ist, glaube ich, etwas, was jeder würde, alle würden benutzen. Weil einfach, eben, da der MKBHD jetzt ja das lustiges Demo kam mit so, dann auch eher ein Frauenkleider, was sehr lustig ist. Aber es ist einfach, es hat wirklich aus, also weißt du, du merkst schon, bei dir sieht es dann gleich vermutlich noch ein bisschen anders aus, aber es hat schon sehr passend ausgesehen. Also, man hat es. Weil sonst ist es eben, ihr kennt ja jeden, der Kleider kauft im Internet, ist immer so ein bisschen, außer kaufst du nur T-Shirts wie mir, spielt es nicht so
Rolle. Ja, und selbst da, beziehungsweise, ich war gestern Anzug kaufen für diverse Feierlichkeiten diesen Sommer. Und da waren dann auch so manche, ach komm, ich probiere mal diese Farbe an. Sieht zwar total schrecklich aus, wie sie da hängt, so, und dann hatte ich sie an und ach, das steht mir eigentlich total. Das sieht gar nicht so schlimm aus, wie als ich dachte. Und dafür ist das natürlich super, wenn du dich mal selber virtuell Sachen anprobieren kannst und weißt, okay, so sieht das an mir aus. Und ich glaube, sie hatten auch noch, das Ganze gibt es ja auch nicht nur für Klamotten, sondern du kannst das auch für, also in deren Beispiel waren es Teppiche, dass du einen Teppich virtuell in ein Zimmer legen kannst, damit du weißt, wie der da wirkt und aussieht.
Ja, gerade auch so von der Größe her. Ich finde, gerade beim Möbel, ich habe es jetzt gemerkt, beim Zügeln, du weißt nie, wie ein Möbelstück irgendwie in der Wohnung aussieht, wenn du es gekauft hast, auch von der Größe her und von den Dimensionen. Und dann ist es mega schön, wenn du es einfach mal kannst reinstellen und schauen.
Das hat es aber, glaube ich, schon gegeben. Nicht IKEA, das auch schon gehabt.
Ich glaube, sie haben es einmal so ein bisschen in dem Stil gemacht, einfach, dass du es irgendwie den Grundriss machen oder so. Also du können wie so dein eigene Wohnzimmer kurz ein bisschen nachstellen und es dann reinstellen.
Aber ja, und aber auch so mit Sonnenbrille virtuell anprobieren oder das gibt es ja eigentlich schon relativ lang, oder?
Aber schon krass, es ist so offensichtlich, man macht die lokalen Läden einfach nur mehr kaputt. Also weil, das ist gerade bei den Kleidern. Ich meine, ich merke es, Zwinti zum Beispiel, da ist das Gefühl, ständig gehen die Läden zu und es kommen neue rein und weil ich einfach das weiterhin immer existiert, sind Kleiderläden. Weil es das ist, was du musst anprobieren.
Ich finde vor allem bei Schuhen, finde ich so, da ist einfach, bestellen Schuhe ist einfach so ein Pain. Weil aber ich einfach immer halt so links und rechts oder so, ist bei mir unterschiedlich. So also Zeug.
Gut, links und rechts ist unterschiedlich. Es ist ja vor allem auch, also wenn sie anprobieren, ist natürlich der rechte der, wo die mehr Leute schon angehabt haben, oder? Wie muss Stellmodell. Aber, also ist Fakt.
Nein, bei mir passt der rechte immer weniger gut, weil mein rechter Fuß grösser ist.
Hast du zwei linke Füße?
Ja, brutal. Es auch so.
Ja. Hey, und ich glaube, das existiert einfach darum, weil die Leute noch so eine, oder mittlerweile wieder so eine Restbewusstsein haben für die Umwelt, weil, sind wir ehrlich, gerade Kleider, es gibt, ich finde, also, vielleicht bin ich jetzt einfach so ein laufendes Klischee, aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Laden Kleider einkaufen. Dann hast du das Zeug, dann gehst du in das munzige Kabinchen und ich bin ja jetzt wirklich kein Megafass. Und dann läuft irgend so eine Nerv dort, der Stampftechno. Es sind die schlimmsten Halogenlampen sind dort und du kannst dich umdrüllen und so. Und ich muss einfach sagen, weißt du, Zalando, ich mach's nicht mehr, aber am Anfang, wo man sich's noch nicht so geschnallt hat, hey, die Hose finde ich geil, ich bestelle mir mal die in 3 Farben und 2 Grössen. Und dann am Schluss, ich komme dann nachher 6 Stück, ich probiere die alle an und eine davon behalte ich dann und den Rest schicke ich einfach wieder rum und es kostet mich keinen Rappen, oder?
Du bist sicher einer von denen, die es heutzutage bannen würden.
Ich habe es nicht so oft gemacht, aber...
Nein, aber wenn es mir jetzt, glaube ich, in einem mega hohen
Prozent... Aber das ist halt das Geschäftsmodell. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum ich etwas um einen Saftladen gehe, das Zeug kaufen, oder?
Ja, aber so ein bisschen so ein Mittelwert. Ich meine, eben wenn du zum Beispiel Hosen bestellst, dann kannst du doch gleich einfach 1 oder 2 Grössen nehmen. Und dann kannst du immer noch Ritter schicken und einen anderen bestellen, wenn es nicht passt.
Gut, aber dann kommt es ein bisschen aufs Gleiche.
Nein, aber wenn du alles auf einmal bestellst, dann klar, dann passt sicher rein, aber dann ist auch sicher schon mal 5 bestellt, die nicht gehen.
Ja, ja, klar.
Oder? Mehrere Größen bestellen und was zurückschicken oder auch sozusagen nur eine bestellen und dann die nächste bestellen müssen.
Genau.
Es nervt mich inzwischen tierisch. Also da ist das Google Shopping, das Tool ist schön umzusetzen, wie sieht es an mir aus. Mhm. Aber das Größe ausprobieren, das wird man irgendwie noch weitermachen müssen oder ne, ob die Hose wirklich so gut sitzt oder nicht.
Das stimmt.
Und das ist irgendwie, ich bin da inzwischen wieder, ich gehe lieber schnell in den Laden, als dass ich mir das online bestelle. Ist natürlich auch der Vorteil, wenn man in einer Großstadt wohnt, da hat man die Läden, kann das machen. Wenn man jetzt in einem Ort wohnt, wo es die Läden nicht gibt, dann ist das natürlich nicht so attraktiv, da mal kurz hinzugehen, sondern eher zu sagen, komm, ich bestelle mir das.
Genau, ist jedenfalls sicher ein Feature, wo, genau, da hat man jetzt wieder mal gesehen, so ein handfest, wie man es kann brauchen. Und genau, haben aber noch diverse andere Sachen vorgestellt, oder?
Ja, etliche Sachen. Gibt neue Übersetzungssachen, Live-Übersetzungen in Google Meet. Allerdings bisher nur für zahlende Kunden und nicht wie bisher. Also ich glaube, Copilot Plus macht das ja, dass das Videocalls untertiteln kann. Dann gibt es andere Übersetzungen, Live-Übersetzer, der wartet, was gesprochen wird und das dann ja mit Computerstimme wiederholt. Und Google Meet kann jetzt fast synchron, also mit einer leichten Verzögerung von so 1-2 Sekunden sind das ungefähr, vielleicht auch 3.
Es ist eigentlich wie eine Simultanübersetzung, wie wenn wirklich eine Person
simultan. Ja, so wie man es so ein bisschen kennt bei so Live-Events, wo sie zusammen übersetzen.
Genau, sprich da drüber, du hörst die Person selber nur noch ganz leise im Hintergrund reden, sodass es dich nicht stört. Am Anfang hörst du noch, wie sie in ihrer Sprache anfängt zu reden und dann wirklich 2-3 Sekunden später setzt dann die Übersetzung ein. Oder das ist schon
Overvoicing.
Ja, so ein bisschen. Cool. Im ersten Moment hatte ich mir gemerkt, dass das total synchronisiert ist, aber ist es dann ja doch nicht. Das wäre ja noch absurder.
Ja, aber also das ist jetzt schon noch krass. Es ist schon noch beeindruckend. Also am Anfang ist es garantiert sehr gewöhnungsbedürftig, wenn du das mal brauchst, wenn du mit jemandem redest. Und macht auch Sinn, wenn sie es für Business ausrollen, weil ich weiß nicht, wie oft hast du ein Gespräch mit jemandem, wo du die Sprache wirklich nicht kannst.
Ja, bei uns in der Firma jetzt nicht, aber wenn du jetzt an irgendwelche Firmen denkst, die weltweit aktiv sind, die haben dann meistens einfach Englisch als Geschäftssprache. Aber die könnten dann auch sagen, ja komm, wir müssen nicht mehr so darauf achten, dass unsere Leute so gutes Englisch können, sondern wir können das nutzen, damit die sich untereinander unterhalten können.
Ja, bei Firmen absolut, ja.
Ja, und also so die ein oder andere Smartphone-Hersteller habe ich jetzt auch schon mitbekommen, wo es dann beim Event halt einfach jemanden geholt haben, der übersetzt. Immer wenn er etwas sagt oder wenn du ihn etwas gefragt hast. Und wenn du so etwas online machst und dann natürlich gar kannst übersetzen lassen, bist du schon effizienter. Hm. Ja.
Sparst wieder eine Person, ja.
Tipptopp. Genau da, wo wir wollen.
Genau, das andere, was ich auch noch, ich weiß nicht, welche Reihenfolge du es erzählen, aber was, und ich immer so hin und her gerissen bin, zwischen, ist krass beeindruckend und dann so, ja eben, aber woher haben wir all die Informationen dazu, ist all die Sachen zum Videos, Bilder und so kreieren. Und da haben sie ja schon, also eben, ein paar recht beeindruckende Demos gezeigt.
Ja, also wie bei anderen Sachen, gibt neue Modelle, es wird einfach besser von dem, was es generiert, egal ob es Veo 3 für Videos, Imagen 4 für Bilder oder Lyra 2 für Audio ist. Also es sieht einfach noch besser aus als vorher. Bei Imagen 4 ist es jetzt so, dass das Tool wohl, ich sag mal, richtige Texte generieren kann. Weil bisher ist ja, wenn so eine KI Text generiert, ist es eher ein Fantasietext, da sind ein paar Buchstaben. Aber das Tool jetzt wirklich auch auf Vorgabe oder wenn man, keine Ahnung, ich habe es zuletzt gesehen, dass manche Leute KI genutzt haben, um sich Fußballtrikots designen zu lassen. Wie könnte das neue Trikot von Verein XY aussehen? Und da hast du immer, wenn ein kleiner Schriftzug drauf ist, kannst du erkennen, ey, das ist der Schriftzug von dem Verein, aber da steht nicht der richtige Name.
Hey, ist das bei euch genau, weil ihr schaut ja Fußball. Mir fällt das so extrem auf, dass all die Fan-Accounts und so, die benutzen konstant so AI-Zeugs und es ist ja immer so noch lustig, weil man macht dann irgendwie, den letzten Grund mit einem WC-Deckel drauf und so. Aber, und das sieht dann eigentlich okay aus, aber ich finde es schon immer so, ich weiß auch nicht, es hat sich keine Persönlichkeit. Also,
ich finde, 95% von diesen Channels sind absolute Garbage. Auch die, oder die auch irgendwelche Bilder als Slideshow, das sieht aus wie ein Video, und dann so eine AI-Voice drüberlegen oder so.
Ich finde einfach, man merkt einfach, wie breit es schon Verwendung findet, ja, um Zeug zu machen. Ja. Aber eben, mir fällt dann schon irgendwie immer auf, dass, wenn es einfach ein Künstler macht, das hat irgendwie mehr Identität und wirkt einfach nicht so generisch. Aber eben, vielleicht ist das wieder erst, ich meine, jetzt, wir sind immer noch früh auf eine Art in dem. Und eben, da bei der Google I.O., am Internet haben sie wirklich so ein Video gezeigt mit irgendeinem. Es hat mega witzig ausgesehen. Es war irgendein gigantisches Huhn in einem Auto, ja, umgeflogen ist. Ich meine, so etwas findest du. Also, wenn sie das perfekte Video zeigt, so einen Scheiß willst du dann auch selber machen, oder?
Ja, ja.
Okay. Ja, genau, das war ja das. Flow heißt das. Das ist ein neues Tool, mit dem du Videoszene an Videoszene anschließen kannst. Also, du generierst nicht nur ein Video von ein paar Sekunden Länge, sondern. Das wird generiert und dann kannst du mit Flo sagen, wie es weitergehen soll. Und dann merkt sich die KI einfach, die kann sich dann die Charaktere merken, die kann sich quasi das Setting, den Hintergrund merken und das dann weiterverwenden. Und so kriegst du quasi einen zusammenhängenden, stringenten Film hin.
Ist das auch da, wo sie so beim Intro gezeigt haben, wo ich irgendwie zuerst so ein Elefant, also es ist alles super random, also ich finde einmal, ich bin immer fasziniert, dass es irgendwie cool ist und irgendwie aber auch absolut Fiebertraum so.
Genau, so eine komische oder eine Tierparade durch eine Westernstadt, angeführt von einem T-Rex und so, und wo man aber merkt, also sozusagen, dass das Setting, das bleibt gleich, die Charaktere tauchen wieder auf, also du hast da so eine Stringenz drin, die sonst bei KI-Videos in der Vergangenheit so noch nicht gegeben war.
Ja, hey, also ich stelle mir immer vor, wenn es das ganze Internet mit so Sachen voll trashen und man greift ja immer wieder auf die Daten zurück vom Internet, dass es irgendwie ein absoluter Nonsens wird und einfach alles irgendwie nur noch so komisch generiert aussieht und auch nicht mehr die guten Sachen dann einfach völlig überflutet worden sind. So.
Man fragt sich ja einfach immer, wie das langfristig aussieht, ja, aber vermutlich existieren trotzdem halt. Die Menschheit hat schon so viel Zeugs produziert, dass das vermutlich gleich noch 100 Jahre dran die AI kann dran zehren und irgendwie das wieder käuen.
Und der Problematik sind sich ja auch die Entwickler der KI bewusst. Also die machen sich ja auch Gedanken darüber, wie sie genau das verhindern können, dass dass das passiert. Es gibt da auch einen Namen, für den ich gerade vergessen habe, dass die KI quasi am Ende sich nur noch selber mit ihren eigenen Daten trainiert und dann völlig unbrauchbar wird.
Ja, genau.
Hey, aber man hat schon gemerkt, wie sie extrem viel Wert darauf gelegt haben, dass sie irgendwelche Künstler gefunden haben, eben Regisseure und Musikproduzenten, die das benutzen, sozusagen, dass man die Legitimation hat. Hey, eben, wir haben mit vielen Künstlern zusammengearbeitet.
Ja, weil du greifst die Künstler halt immer an und du hast halt wirklich auch ihnen seine Daten benutzt. Ich meine, du hast Bildkünstler genommen, du hast Videokünstler genommen, Foti, du hast ja irgendwie alles von denen böse gesagt geklaut. Ich glaube, dem sind sich Google und die ganzen Entwickler mega bewusst.
Aber der Zug ist einfach abgefahren. Völlig. Also, weißt du, um da nochmal intervenieren, die ersten. Es hat ja schon grosse so Medienkonzerne gegeben, die jetzt einfach Deals machen, weil sie einfach vermutlich finden, hey, schau mal, wir kommen jetzt noch ein paar Millionen über. Cloud ist sowieso und es wird eh geholt, die Daten. Und wenn jetzt wenigstens noch ein bisschen abkassieren, aber die Leute.
Ja, jetzt ist ja noch grau, es ist vor allem auch noch juristische Grauzonen, oder? Bis das dann einmal geregelt ist, was jetzt genau wie darfst und so und so lang.
Darfst halt alles.
Darfst halt alles. Ich meine, es ist wie so. Die AI, die Michelle vor ein paar Monaten mal ausprobiert hat, Suno.
Aha, die Musik macht.
Die Musik macht. Das ist, ich habe das letzte Mal wieder angeschaut und das ist mittlerweile Version 4, das ist brutal gut geworden. Das ist also wirklich, wenn du so ein bisschen, sagen wir so, anspruchslose Elektromucke machen willst für irgend.
So für zum Beispiel die neueste Galaxus-Werbung, wo sie das eingesetzt haben.
Genau. Also, oder so Malle-Sound oder so. Das ist im Fall, das kannst du nicht unterscheiden. Das kannst du nicht mehr unterscheiden. Aber es ist
aber
ja
kann ich auch nicht das so Sound kannst du auch nicht schlechter machen.
Ja, aber du weißt.
Mann ist eh verloren, Mann.
Ja, natürlich. Das ist eh, aber.
Ja.
Die Art von der Musik, weißt du?
Ja, nein, sicher.
Ja, ganz schrecklich.
Ja, aber ich habe es dafür gestern wieder mal gedacht, ich benutze es, ich habe das Gefühl, ich brauche es verhältnismäßig wenig, was ich immer so sonst von anderen höre. Aber eben gerade bei so HTML habe ich jetzt gemerkt, Ja, einfach, dass sie es auch, weißt, im Geschäft für zum Programmieren oder für so ein Modell erstellen, wo sie noch für irgendetwas brauchen. Mhm. Unser Chef, der Ritchie, hat ja immer irgendwelche Sachen, und er sagt, brauche es. Ich habe es jetzt auch für HTML ein paar Mal gebraucht, wo ich halt wirklich nur so rudimentäre Kenntnisse habe. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich kann irgendeinen CSS-Code einfach reinkopieren und einfach sagen, hey, da hat es irgendein Element, hat es da das und das Element drin? Ja, gut, kannst du das wegmachen. Und, oder mach irgendwie es grösser und weniger. Weißt du, so, wenn du halt keine Ahnung hast, für das ist so, finde ich es jetzt wirklich, das finde ich es mega praktisch. Und, weißt du, sonst muss ich meine Kollegen nerven und das ist immer so, ja, shit, ja, ich muss mal schauen, wenn ich Zeit habe, um das anzuschauen, oder? Und
ja, fair.
Da hilf ich auch niemandem.
Ja, aber wenn du keine Ahnung hast, ich glaube, ich hätte auch nicht so den Mut, um dem Vertrauen, dass das nachher gut kommt. Weißt du, sogar mit Coding. Also klar, wenn du so eine Grundlage hast oder so. Aber nachher
ja, löst das
viel raus und du weißt es nicht oder dann das funktioniert das nicht.
Das kannst du ja überprüfen. Also wenn du etwas entwickeln, also wenn du Software programmieren musst, dann und den Code hast, dann tust du das embedden und kompilierst und dann zeigt dir wieder einen Fehler an, dass es funktioniert.
Der Code ist dann sicher nicht der beste und meine Kollegen, wenn ich nicht den schicke, würden sicher so, oh, ja, oh, der hat das viel Zeugs drin. Aber ich meine, weißt, ich mache jetzt nichts mit zum Verkaufen, sondern das ist jetzt die Webseite für meinen Gaming-Podcast, habe ich zum Beispiel gebraucht, weil ich so ein Widget wollte haben für den RSS-Feed und da habe ich einfach gewisse Sachen müssen drin machen und das hat dann gut funktioniert. Aber genau, das ist ja ultra basic. Zurück zu der Google I.O., etwas auch noch spannend, dass mit Android XR, also die verschiedenen VR und AR-Brillen.
Genau, da will Google das Betriebssystem liefern für, wie sagten sie, Headsets und Brillen. Also Headsets wären sowas wie die Apple Vision Pro, also Virtual Reality bzw. Mixed Reality, wenn man auch noch durchgucken kann, aber die man sich aufsetzt und ja, sich aber quasi komplett abschirmt und sich dann einen virtuellen Screen auch ins Zimmer legen kann oder mehrere, um Sachen zu schauen, zu surfen und dieses und jenes zu machen. Da hat Samsung bisher passende Hardware, ich sag mal, gezeigt. Die hat es bisher noch niemand öffentlich anfassen oder ausprobieren können. Das haben sie zusammen bei der Vorstellung vom S25 von der Serie, hatten sie das dann irgendwann noch kurz stehen und konnte mal angucken und das war's. Google hatte jetzt auch Bilder davon, nennt sich inzwischen Project Wuhan.
Sie nennen es also toll, ey.
Ja, immer irgendetwas.
Vor allem, ich meine, Wuhan ist schon ein bisschen vorbelastet, nicht?
Ja, aber mit M und O. Aha, okay. das ist es. Und dann sind es halt, ja, ich sag mal, klassische Brillen, die Gemini drin haben, eine Kamera drin haben und auch noch eine Internetverbindung haben. Also sowas, was Meta ja schon mit Ray-Ban und anderen macht. Da arbeitet Google jetzt auch dran, die Software zu liefern. Die haben da eine Live-Demo gemacht bei der I.O. Keynote, wo es, ja, es gab einen Livestream über die Kamera. Und über die Kamera konnte Gemini dann wie bei dieser, ja, Bildschirm- und Kamerafreigabe auch die Umgebung erkennen und dann entsprechende Aussagen liefern wird. Also da hatten sie Bilder von einer Band hängen oder mehrere Aufnahmen von so einem Konzert und so, welche Band ist das? Sie spielt doch auch hier, wo ich gerade bin. Und dann, ja, das ist, ich glaube, wer war es? Nee. Ach, Name vergessen. Aber auf jeden Fall eine Band, die wurde erkannt. Dann hat die Frau sich noch zeigen lassen, wo sie irgendwie den nächsten Kaffee kriegt von ihrem Standort aus. Und dann, da brach dann die Verbindung so ein bisschen ab. Den Anfang konnte man aber noch sehen. Das war eine Live-Übersetzung von einem Gespräch zwischen zwei Leuten, die Brillen tragen, die auf Farsi und Hindi sich unterhalten haben und das dann jeweils ins Englische übersetzt wurde.
Ich meine, die von Meta, die haben sich scheinbar über 2 Millionen Mal verkauft, die Brillen. Also das ist schon irgendwie, das ist definitiv ein Markt. Drum,
ja, also ich habe auch einen Kollegen getroffen, der die hatte und sehr angetan war davon oder ist. So, und die wirklich, also er hat sie getestet und dann sich danach gekauft und behalten.
Der hätte aber sicher eine Sonstenbrille, nicht?
Ich weiß gerade gar nicht. Doch, ich glaube ja. So, und das ist ja auch sozusagen der schwierige Punkt und auch etwas, was die bei Google gesagt haben. Man kann da die Gläser mit Stärke auch einbauen. So, und die haben dann auch die ersten beiden Hersteller oder ersten beiden Marken von Brillen präsentiert, die da mit dabei sind und passende Brillen liefern wollen oder passende Gestelle. Ich muss aber zugeben, ich kannte weder Gentle Monster noch Warby Parker vorher.
Es gibt ja, so viele inzwischen, die das machen.
Ja. So, und hab, ja, und es ist ja auch, ne, das ist quasi ein bisschen das Problem bei Brillen, dass die Gesichter sind so sehr unterschiedlich, dass du wirklich, ja, sehr unterschiedliche Brillen brauchst, damit das auch bei vielen Leuten gut aussieht und kannst nicht, ja, es ist fast schwerer als bei Kopfhörern oder sozusagen, hier, wir machen ein Modell, das sieht geil aus und das kaufen die Leute dann. Das wird bei Brillen schwerer, das klappt dann eher noch, wenn du so in Richtung Sonnenbrillen gehst, da kommst du mit weniger Modellen aus, aber wenn es sonst drum geht, wie sitzt die genau, wie ist die Form der Brille, wie groß sind die Gläser, damit das gut zum Gesicht passt, brauchst du da wirklich eine große Auswahl.
Ja, darum hat jeder Optiker, jedes Optikergeschäft irgendwie hunderte von Brillen, oder?
Ja, das ist immer mega krass.
Da bin ich auch jedes Mal beeindruckt, wenn ich in so einen Brillenladen reingehe und mir denke, ey, hier sind so viele Brillen, wonach soll ich mir das aussuchen? Und dann hast du da die Leute, die da arbeiten, die eine Ahnung davon haben und sagen, ja, warte mal, wir nehmen die, die und die. Und du denkst, ja, super.
Perfekt.
Wie hast du es jetzt geschafft, aus diesem Wust diese drei Modelle auszuwählen, die mir stehen?
Mhm. Ja, aber dann
so, und da noch zu sagen, also zu Android XR und zu den Brillen bzw. Headsets, da soll es im Laufe des Jahres weitere Infos geben.
Ja, nimmt mich schon wunder. Ich habe immer das Gefühl, dass das tuckert ein bisschen so vor sich hin, das kommt irgendwie schon, aber man muss einfach irgendwie stetig warten, dass es einfach.
Der Phil ist so ungeduldig. Ich weiss noch, wie du glaubst, schon vor 2 Jahren, wo Google das erste Mal so voll auf KI gesetzt hat, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen die dritte Jahr, habe ich das Gefühl, wo so KI-basiert ist und du so, ach, da kommt alles noch ewig nicht. Ah, die stellen da immer noch vor und es kommt nichts.
Aber es ist schon jetzt
so. Es zuckert immer noch so ein bisschen vor sich hin, aber es kommt so, es tröpfelt so.
Es kommt so langsam. Genau. Es ist ja auch, gibt ja auch diesen Hype-Circle. Neue Sachen werden vorgestellt. Es gibt den totalen Hype darum, alle steigen auf. Dann appt das wieder ab und dann wird es aber irgendwann zu einer Normalität, wo man auch sagen kann, weiß nicht, die Apple Vision Pro, da gab es bisher den Hype, es ist bisher runtergegangen, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagen kann, die Apple Vision Pro, also so ein Headset, hat sich jetzt total etabliert. Bei der Meta-Brille habe ich fast mehr das Gefühl, dass die sich, weiß nicht, eher schon etabliert hat. Also das ist, ne, es gab den Hype, dann ist das wieder abgeschwacht und dass die sich schon. Ja, also diese Brille an sich mit so einem Assistenten drauf und so, dass sich das schon so ein bisschen eher etabliert hat als diese Headsets, die man eher so zur Unterhaltung sich zu Hause hinsetzt und die ja auch deutlich teurer sind als die Brillen.
Ja, aber ich meine wirklich bei den Brillen vor allem habe ich eben das Gefühl, dort muss man jetzt wie warten, bis der nächste Durchbruch kommt, bis die wirklich einfach mega leicht und klein und dünn und alles sind und das geht halt gleich noch ein paar Jahre. Hey, dann gehen wir doch noch in unsere zweite News und dann geht es um Cookie-Banners. Die lässigen, wo wir mal gemeint haben, die sind jetzt doch irgendwie vorbei und jetzt muss man aber trotzdem ständig noch die durchklicken. Und wie das funktioniert mit der, ist die EU nicht zufrieden?
Nein, die EU ist nicht zufrieden. Also ich muss ein bisschen vorne anfangen. Die ganzen Cookie-Banners, die basieren, also eigentlich sind nicht Cookie-Banners Problem, sondern das sogenannte Transparency and Consent Framework. Also die Basis, wo einfach die Cookie-Banner drauf basieren. Und zwar hat schon vor 3 Jahren hat das Irish Council for Civil Liberties hat Beschwerden bei der belgischen Datenschutzbehörde eingelegt, weil die gesagt haben, hey, das TCF, wie das in Kurzform heisst, das ermöglicht systematische Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung, also das Datenschutzgesetz der Europäischen Union. Und haben das jetzt untersucht und das Problem ist, dass du hast die IAB Europe, die haben das TCF ins Leben gerufen. Und das funktioniert so, dass wenn du bekommst das Banner und du klickst auf OK oder manchmal kannst du auch noch ein paar Hebele ja, ein paar Hebele nein und so weiter. Und dann werden deine Präferenzen in so einem sogenannten TC-String gespeichert. Und der TC-String, der gilt dann nicht nur für die Website, die du dort hast, sondern der TC-String wird bei allen Werbetreibenden, die das TCF, also das Framework verwenden, wird das weitergeben. Und dann hast du, das ist dir vielleicht schon aufgefallen, wenn du auf der Website gesehen bist, wo Werbung schaltet, dann hast du die kleinen Werbeplätze, die sich sehr oft ändern, wo auch keine fixe Werbung drauf ist, sondern wo für den Phil vielleicht etwas ganz anderes anzeigt als für die Michelle oder so. Und dort kommt ein Dings zur Anwendung, eine Technologie zur Anwendung, das heisst Real-Time Bidding. Das heisst, es wird innerhalb Millisekunden wird das an Werbetreibende versteigert und die schauen, wer ist denn der Mensch, der auf dieser Website ist, was steht in dem seinem TC-String, das ist nämlich in deinem Browser dann gespeichert, zusammen mit den Cookies. Aha, das ist der Flo, dem zeigen wir jetzt auf jeden Fall mal irgendwie Fußball an oder das ist, was weiß ich. Michelle und bei ihr zeigen wir irgendetwas mit Kunst an oder irgend so etwas. Und das Problem ist, es ist ein Streit darüber entbrennt, ob die Daten, die in diesem TC-String gespeichert werden, ob das wirklich persönliche Daten sind oder nicht. Und das Gericht hat jetzt entschieden, ja, das sind persönliche Daten. Und wenn das als persönliche Daten im Sinn vom DSGVO gilt, gelten dort spezielle Gesetze, wie man die Daten verarbeiten darf und wie nicht. Und gegen das verstoßt eben das Framework, so wie es jetzt ist.
Aber das bedeutet eigentlich eben, wir hoffen ja eigentlich alle, dass die Kack-Banners einfach weggehen. Aber es bedeutet jetzt eigentlich eher, dass einfach irgendwie sie müssen das klarer ausschildern oder.
Genau, also die Banner an und für sich verschwinden sicher in nächster Zeit noch nicht. Es geht darum, wie die Daten noch halt bei den Werbetreibenden weitergegeben werden. Also
nachdem du quasi okay klickst, so.
Genau.
Ist, ja.
Das Banner muss schon, es muss klarer formuliert werden, weil du gibst eigentlich deinen Consent ohne wirklich können zu wissen, außer du hast mega spezielle Kenntnisse und mega viel Zeit, ohne wirklich zu wissen, was mit dem passiert. Es ist intransparent, was mit diesen Daten passiert. Es ist zu allgemein formuliert. Du kannst auch nicht erkennen, an wen die Daten gehen. Das heisst ja dann, wir und unsere 734 Partner, oder wer ist das? Und auch durch Dark Patterns wird das teilweise erzwungen. Weißt du, du kannst jetzt das in gewissen Webseiten kannst du das Cookie Banner jetzt schon ablehnen, aber dann funktioniert einfach das und das auf unserer Website nicht und so weiter und so fort. Und du checkst nicht, wem du für das alles Einverständnis gibst und wenn und so weiter. Und dort ist einerseits ein Buß ausgesprochen worden gegen die IAB Europe. Die ist jetzt ausgesetzt worden. Das wäre eine Viertelmillion, 250.000 Euro. Die haben aber jetzt die nächste Version von dem Framework, ist jetzt die Version 2.2. Dort haben sie jetzt die meisten von diesen abrangerten Umständen haben sie schon korrigiert. Hm. Was jetzt noch so pendent ist, ist, dass eigentlich in der EU Millionen von User ihre Daten missbräuchlich verarbeitet worden sind. Und theoretisch können da jetzt Schadensersatzforderungen kommen an die Werbetreibenden.
Mache ich so 20 Rappen vom Pott über.
Das, keine Ahnung, das kann halt einfach dann noch passieren.
Hey, aber hat nicht Apple auf dem iPhone mal irgendetwas implementiert, dass doch eben sehr viele Sachen eigentlich standardmäßig blockiert und du musst es aktiv erlauben? Hat das nicht auch Überschneidungen gehabt mit dem?
Es gibt immer wieder Sachen, wo halt Tracking blockiert, aber der Punkt ist, dass das TCF, das Framework, ist halt auf 80% von allen Websites, die Handel treiben, wo irgendwie Werbung ausspielen, drin.
Hey, aber ich verstehe einfach nicht, warum man das nicht kann, warum das nicht irgendwie anders zentral geregelt wird. Auch, dass das überhaupt existiert, dass wir surfen müssen mit so beknackten Cookie-Banners, wo du immer musst. Du musst ja immer, ich habe einfach Plugins installiert, wo man die automatisch wegmachen. Weil, das kackt doch jeden an, die immer müssen ablehnen. Und es lehnt doch jeden ab. Wenn du kannst einfach ablehnen drücken, dann lehnst du es doch immer ab. Und ich tue es nur annehmen, wenn ich weiss, jetzt muss ich da wieder erweitert und dann dort dann irgendwie, was der Hass ist. Und es ist so offensichtlich, dass doch das nicht darf so funktionieren. Aber wirklich, dass man da nicht durchgreift.
Ja, es ist ein bisschen unklar gewesen, ob die Datenverarbeitung so darf stattfinden oder nicht. Über das haben sie jetzt müssen befinden, so lange.
Das ist so eine theoretische Lösung für ein praktisches Problem. Ne, also diese Cookie-Banner sind ja geschaffen worden, weil Daten einfach erhoben wurden und die Leute nicht wussten, dass Daten erhoben werden und was damit passiert. Faktisch ist es ja aber so, wer liest sich den Text von so einem Cookie-Banner durch, um wirklich zu sehen, was passiert mit meinen Daten? Deswegen dachte ich eben auch, als Flo schilderte, was da jetzt das Problem sei, dass das in dem Cookie-Banner jetzt zu ungenau formuliert sei oder nicht drin steht, was nicht transparent genug sei, was damit passiert. Aber selbst wenn es jetzt transparent drin stehen würde, liest sich das keine Person mehr durch. Oder
das
so,
ist das gleiche Problem wie mit der Datenschutzerklärung, oder? Wo man immer annimmt.
Die AGBs. Ja, es ist ein bisschen ein ähnlich gelagertes Problem, ja.
Das ist ein Witz. Ja, da finde ich wirklich krass. So Zeug, so offensichtlich ist, dass das nicht so funktioniert, wie es gedacht ist.
Ja, weißt du, der Kasus Knacktus von dem Fall ist ja nicht eigentlich die Intransparenz, sondern gelten die Daten, wo, weißt du, sie machen ja Profiling von dir und gelten die Daten wirklich als persönliche Daten? Weil sie haben dann zuerst. Sie haben sich dann, also die IIB Europe hat sich dann nur so auf die Position gestellt, so, ja, das sind ja nur irgendwelche Präferenzen. Aber ein schlauer Algorithmus kann sich natürlich dann schon Rückschluss ziehen auf die Geschlecht, vielleicht auf die Glaubensbekenntnis oder auf
Wohnort und so Sachen. Oder?
Wohnort, ja. Absolut.
Nein, es sind zwei Paar Schuhe, ist mir schon klar. Das eine ist, was dürfen sie genau sammeln? Aber eben, ich störe mich einfach schon daran, dass ich es dass man es nicht effizient einfach alles ablehnen kann. Wenn ich die Option habe, sammeln oder nicht sammeln, nein, dann wollte ich natürlich immer nein. Logisch. Und das sollte einfach einfacher sein.
Das ist ja, wenn du jetzt unter Android, unter iOS, da gibt es ja so eine Werbe-ID. Und da kannst du sagen, irgendwie hier, ich will die benutzen oder ich will sie. Nein, eine eindeutige Werbe-ID oder kann ich. Und dann kannst du einfach in Einstellungen sagen, nein, will ich nicht. Und dann ist sozusagen das, was dir dann als Folge droht, wenn du dich dann nicht einer einzelnen oder einer eindeutigen Werbe-ID zuordnen lässt, ist, dass du weniger passende Werbung angezeigt bekommst.
Ja, du kriegst gleich Werbung über was.
Ja, ja.
Der halt ihn. Also genau, ich auch schön,
denke, es
mir
doch scheißegal, welche Werbung mir angezeigt wird. Die muss nicht für mich passen. Und manchmal sitze ich auch davor und weiß bei einer Webseite bei manchen Sachen, ey, ich hab da jetzt allen Cookies zugestimmt, weil ich faul war. Und dann kriege ich da trotzdem Werbung angezeigt, wo ich denke, Alter, wie kommt ihr jetzt da drauf? So, und auch der alte Klassiker, man hat gerade Produkt XY bei einem Shop gekauft.
Und wird Werbung für das.
Und kriegt 5 Minuten später genau Werbung dafür angezeigt.
Ja, das ist herrlich. Ja, aber siehst du, musst eben doch alles zulassen.
Genau. Und eben vor allem muss man dann auch sehen, wie sich denn der Schiedsspruch für die Schweiz auswirkt, vor allem für die Schweizer Konsumenten, das steht dann noch in den Sternen, oder? Es ist eigentlich vor allem für die Schweizer Unternehmen jetzt momentan relevant, weil wenn du dich als Unternehmen in der EU bewegst oder Daten verarbeitest von EU-Bürgern, und das machen ja sehr viele, unter anderem ja auch wir, oder?
Ja.
Dann musst du jetzt dem Folge leisten, oder?
Ja gut, also ich hoffe immer noch, dass es einfach
Banner gestrichen werden und du alles ablehnen kannst.
Stell jetzt bitte einfach ab. genau, und dann wir gehen, schau jetzt, dystopisch und so. Es geht weiter mit, was wir im Big Screen zu besprechen haben.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
Du musst nicht so schockiert drin schauen, Flo. Ich habe so von minimaler Lautstärke hier in unserem Tool. Ich
wirklich?
Ich kann es wirklich nicht weiter runter.
Aber ich verschrecke jedes Mal, wenn so die Zwischensequenzen kommen. Das ist einfach zu laut.
Das ist, die wollen da einfach alle aufwecken, die zulassen. Und gut, misch es noch nochmal ab. Genau, anyhow. Wir haben, Michel und ich, haben die 4. Staffel, du zwar nur einen Teil, glaube ich, von Love, Death, Robots geschaut. Ist jetzt eben schon die 4. Staffel von einer Netflix-Serie. Und gibt's jetzt doch schon recht lang. Sind Kurzfilme. Jan und Flo, haben die mal geschaut?
Nein. Ich musste gerade erstmal nachgucken, was das überhaupt ist, aber ich bin ja auch bisher.
Also ursprünglich war ja die Idee von Love, Death and Robots, dass wie so Kurzgeschichten animiert werden von verschiedensten Studios. Und halt immer mit dem Thema von Dystopie, Science Fiction, eben Liebe, Tod und meistens hat es irgendwo Roboter. Ich finde übrigens auch, Aliens sollte man im Titel nehmen, weil es könnte jeder zweite von diesen Kurzfilmen, sind immer sehr kurz, so 5 bis 10 Minuten, kommen immer Aliens vor.
Ja. Respektiv 30% von der Zeit ist Abspann. Das ist wirklich krass. Wenn
ja, aber also wenn es 15 Minuten steht, sind es 10 Minuten, wo der Film geht.
Es ist mega krass. Ich finde, sie haben ein bisschen gegeben. Ich weiss, die erste Staffel habe ich sensationell gefunden. Und ich habe sie jetzt immer noch gut gefunden, aber... Und eben genau, es sind verschiedene Studios, wo die machen. Und ich hab wirklich gefunden, das hat miserabel angefangen. Wirklich. Aber ich habe es schon gewusst, weil jemand jetzt teasert.
Aha, die erste Folge meinst du, ja.
Hey, die erste Folge ist einfach ein Konzert von den Red Hot Chili Peppers mit, es sieht aus wie so Puppen, weißt du, so...
Sie sind wie Barbie-Puppen, aber mit riesigen Köpfen und so an Fäden.
Genau.
So habe ich es mir irgendwie so ein bisschen zusammengehalten.
Und das ist einfach mehr oder weniger einfach ein Konzert. Und,
aber du hast es nicht fertig geschaut in dem Fall?
Nein, ich habe es auch durchgeskippt.
Also für alle, die es trotzdem schauen wollen, weil es ist «Can't Stop», ist ein geiles Lied. Und es artet ziemlich aus, was mich sehr überrascht hat. Aber man muss sich die 3-4 Minuten, was sind, muss man sich halt dann geben. Und am Anfang ist es wirklich einfach nur irgendwie so wie Live-Konzert anhand von so einem zusammengestellten Musikvideo, mäßig, ja.
Ich finde es einfach krass. Ist das nicht das grundsätzliche Risiko, wenn du jetzt so eine Serie hast, wo sehr unterschiedliche Studios die einzelnen Folgen produzieren und ja auch sehr unterschiedliche Leute, dass dann da auch eine große Bandbreite hast von dem, wie es umgesetzt ist und wie es dann auch den Leuten gefällt. Also mein Beispiel ist immer, wenn in Deutschland über den, oder in der Schweiz gibt es den ja auch, den Tatort diskutiert wird.
das Politikum.
Dass ich aber immer denke sozusagen, ja, aber ich finde, du kannst nicht jeden Tatort miteinander vergleichen, weil diese Ermittlerteams und auch die Art, wie sie dann gemacht sind oder wie sie funktionieren, sehr unterschiedlich sind. So, und dann, ne, kann man sagen, ey, die einen sind ein bisschen lustiger und auch klamaukiger, die anderen sind ernsthaft, dann hast du irgendwie den in Kiel gehabt, der immer sehr skandinavisch düster war, so, und sich immer sagt, ey, das eine Tatort-Team mag ich, die anderen, die gucke ich mir gar nicht an. Und das ist ja auch was für mich jetzt so durchklingt, dass auch bei dieser Art von Serie oder bei dem Konzept droht, dass du denn da Folgen hast, wo du denkst, Alter, genau, was habt ihr da gemacht? Und bei den anderen denkst du, oh, das ist ja großartig.
Das ist irgendwie auch das Schöne, finde ich, und du verlierst eigentlich wie so höchstens 10 Minuten. Weil die so kurz sind, kannst du dich wie eigentlich so ein bisschen darauf einlassen, dass du sagst, hey komm, entweder gefällt es mir oder nicht. Und ich glaube, ein bisschen zusammenhebt es eben neben der eben nicht, dass es von der Thematik her so ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, hat es ja auch immer die gleichen 2 Produzenten, glaube ich, soweit ich weiß. Also der Tim Miller wird immer erwähnt, der Deadpool auch mitgewirkt hat, und der David Fincher.
Ah, okay. Stimmt.
Genau, die 2. Und ich glaube, da hebt es so ein bisschen zusammen. Die sind immer involviert, die haben immer so den ganzen Überblick. Und dort geht es so vom Humor her, finde ich, immer so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Und wenn dir der gefällt, dann bist du meistens sehr gut aufgekommen, sage ich jetzt mal.
Hey, und sonst ist es so ein Kurzfilmfestival halt, oder? Genau. Die gefällt dir dann auch nicht alles, aber es geht so kurz. Hey, ich habe mir schon einfach gefunden, ich finde den Sound, oder habe früher den Sound von der Red Hot auch sehr geil gefunden.
Ja.
Aber hey, ich meine, der Sänger, der in seiner Biografie oder Sachen mit Minderjährigen beschreibt und so, hey, ich weiß auch nicht. Das schießt mich dann einfach an und muss ich das einfach dann, ich muss dann das nicht sehen. Aber hey, easy. Kann man ja skippen, und wenn es einem wurscht ist, kann man es ja trotzdem schauen.
Genau.
Aber ich habe sie wirklich auch rein vom Stil her völlig unpassend gefunden. Also weißt, das hat mich nichts mit Love, Death, Robots zu tun gehabt. Also ich habe schon durchgeskippt. Es hat ja nichts irgendwie, wo so, ich finde, es grenzt sich völlig ab vom Rest irgendwie. Die anderen sind mehr eben so dystopisch, Science Fiction und so. Mhm. Und die ist einfach, bei mir oder weniger das Konzert gewesen.
Hey, ich habe es ein bisschen, also dystopisch, so ein bisschen, wohl, ich habe gefunden, es hat so ein bisschen was Dystopisches. Gerade wenn ich öfters mal, ich bin jetzt gestern wieder an einem Konzert gewesen und hast gedacht, so, wenn du an einem Konzert bist, dann fühlst du dich auch manchmal ein bisschen so wie so eine Puppe an Fäden. Weißt du, du machst eigentlich, du reagierst auf das, was auf der Bühne passiert, du machst einfach mit, du bist in so einer Gemeinschaft. Und ich habe manchmal ein bisschen Mühe, sage ich jetzt gerade mal, wenn es auf irgendetwas aufruft oder so. Beispielsweise bei Anti-Flag bin ich mal gewesen, wo sie irgendwie «Fuck the Police» oder so gerufen haben und alle haben mitgemacht und so, «Dudes, nein, Fall, chill jetzt doch mal. Wir sind an einem Konzert, da müssen wir jetzt nicht unbedingt immer politische Statements bringen.»
Und aber ein Anti-Flag-Konzert.
Nein, ja, ich weiß, es ist Anti-Flag, aber weißt, man muss ja wie nicht immer mitmachen. Ja. Also weißt, auch wenn
muss man nicht, aber also, Musik ist natürlich schon
ja, es ist
politisch.
Das sind wie die sich aufregen, «Wieso ist Rage Against the Machine politisch, Mann? Könnt ihr nicht einfach
nein, also ich reg mich gar nicht drüber auf, überhaupt nicht, aber einfach so, hey, ich muss das ja wie nicht machen. Und eben so ein bisschen da mit den Fädenzüchern ist so genau da, du bist einfach so ein bisschen genau. Mit dem Ding.
Aber wie gesagt, die habe ich...
Die ist sehr unpassend, ja.
Genau, aber die anderen habe ich wirklich... Eben, sie sind auch ein bisschen auf und ab, aber es hat sehr geile mit...
Weißt du, deine Lieblingsfolge gewesen? Also hey, ohne zu viel nicht zu verraten.
Der Kollege hat eben dann schon gesagt, ja, sie sagen mittelmäßig, aber die beiden mit den Katzen sagen gut. Mhm. Und die haben mit Katzen und Weltherrschaft ist wirklich sehr geil.
Die haben dort, ja auch,
das ist eben eine, die, und das hat, der Stil ist so cool. Es ist ein Katz, also sie redet dann und ich glaube, sie redet wie mit dir als Zuschauer, glaube ich. Oder mit sich selber, ich weiß es nicht.
Es ist so ein bisschen mehr mit sich selber, glaube ich.
Ja. Und es ist so eine typische so die Katze, wo die, genau, wo die Weltherrschaft will oder auch das Gefühl hat, sie ist der Boss. Und dann das Besitzerbärli ist auch so, das sind so grusig Design gewesen.
Ja, sie sind so mega wabbelig und extra grusig, weißt du, so richtig Assi.
Ja.
Wie nennt man so im Asi-TV? Ist
ja, ja. Und sie retten so mit denen. Und sie retten so, jetzt kommen wir endlich ein, los, bringen wir das Futter, und zwar nicht das Trockene, sondern das Gute. Und dann schaltet, also dann wechselt sozusagen die Perspektive und dann hörst du auch miau, 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 miau. Und man versteht natürlich nichts. Und die tun dann eben auch so einen Roboter, haben sie gekauft, der alles macht. Und Katz merkt dann, der Roboter kann, mit dem kann ich reden. Und dann manipuliert sie den Roboter. Und recht lustig. Und eben, sie sind oft sehr blutig. Es hat auch eine, wo auch so mit einem Haustier, wo was es sieht auch mega geil aus.
Das Axolotl meint? Oder wie das
Haustier? Ich weiß nicht, sie, wo auch so halb Android
schon. Ja, genau. Es sieht am Anfang aus wie so ein Alien-Axolotl. Und das kriegt sie dann über, weil sie ist halt allein im Welt. Kennst du nicht Axolotl? Kennst du Axolotl?
Ich weiß nicht.
Hallo, das ist ein faszinierendes Tier. Das
ja,
ist, viel. Kann man sagen, ist das so ein Molch oder sowas? Das ist ein Tier, was, wenn es Gliedmaßen verliert, seine Füße und Arme, oder, können die nachwachsen. Ja. Also es ist genau. Ein hochfaszinierendes Tier.
Den Namen habe ich noch nie gehört, aber doch gesehen. Axolotl, das kann man so aus dem Stegreif. Das hat sogar so ein animiertes Bild dazu. Sehr lustig. Ja, welches ist dein Favorit?
Hey, im Fall auch da mit der Weltherrschaftskatze. Dort habe ich mich kaputt gelacht, weil es einfach so lustig ist. Das ist einfach genau der Humor, den du so bei Love, Death and Robots irgendwie so ein bisschen hast. So ein bisschen das Makabere. Und es endet auch immer mega absurd. Und also, ja, ja. Weißt du, mega, mega im Scheiß. So eine 5-Minuten-Erzählung oder so, kannst du dir vorstellen.
Passiert
schon ein bisschen was.
Du hast noch nicht fertig geschaut?
Nein, ich habe also 7 Folgen von 10. Oder sind 10?
Die im Zweiten Weltkrieg, ist die schon gekommen?
In
dem Fall nicht.
Ich weiss nicht, also da, wo es so nicht animiert ist.
Ist so ein Kampfflugzeug, ist so ein Bomber, ein amerikanischer Bomber, der über Deutschland Bomber
abwirft. Nein, den habe ich nicht, das ist ganz
und am Schluss. Den habe ich auch noch cool gefunden, weil das ein ganz anderer Stil war. So ein bisschen, ich weiß nicht, wie das heisst, hast du der Thomas Ott, so ein Schweizer Künstler, hat den Stil auch gehabt, mit so wie Ritzen, also weißt du, so ganz klar ist
schwarze Striche. So Linolschnitt oder was? So.
Kann sein, aber du siehst einfach die Striche von den Zeichnungen. Ja, so sehr bewusst, oder? Mhm. Und das war noch ein cooler Stil gewesen, und dort mit Teufel und sehr cool.
Hey, also da finde ich im Fall auch, wenn der Stil eben einfach, es sind so viele verschiedene Animationsstile, und wenn die Story scheiße ist oder so, und du hast einfach noch so den coolen Stil, das habe ich dort habe ich die Story auch relativ cool gefunden, The Screaming of the Tyrannosaur, dort ist so um Dinosaurier-Rennen gegangen, das war sehr cool gewesen, und es hat den Stil, ist auch so ein bisschen so futuristisch, aber halt, sie haben Dinosaurier dressiert für so Rennen mit irgendwelchen auch menschlichen Kämpfern dazu.
Und nackt sind, die sind Style.
Genau, aber nicht. So der ganze Rundum hat mich mega an Arcane erinnert. Also so ein bisschen der Stil und auch ein bisschen, wie die Leute angelegt sind. Eben so ein bisschen das Cyberpunk, wie nennt man das, Steampunk-mäßige. Also so ein bisschen das dystopische Science-Fiction, was sehr oft auch in diesen Folgen vorkommt.
Genau. Hey, nein, aber eben, wenn er so Kurzfilm-Sachen, ich kann es auch so schnell konsumieren.
Sie sind so snackable, das kannst du immer wieder mal zwischendrin schauen. So eine
Gesellschaft. Perfekt. Love, Death, heißt Love, Death and Robots.
And Robots.
Ah, es hat noch so ein...
Es hat noch so ein Plus.
auf Netflix. Und sonst eben, wenn ihr es noch gar nicht gesehen bei den ersten anfangen, das...
Die ist richtig gut. Die ist wirklich geil.
Mhm. Also, dann etwas, was du gar nicht geil gefunden hast, haben wir dann in der Spielecke. Darum gehen wir doch das weiter.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Ja, genau, Pixel Shire. Ein mega gemütliches, cozy Game. Das ist ein bisschen redundant gewesen. Hast schon gespielt, aber es ist überhaupt nicht gemütlich und entspannt gewesen.
Ich wollte sagen, ich habe schon Aggression bekommen und ich muss auf den heutigen Podcast nochmal vorbereiten und alles nochmal aufarbeiten, was ich schon so schön zu den Akten geleitet habe. Pixel Shire, Flo sagt, es heisst Pixel Shire, oder? Einfach, dass ich es richtig ausspreche.
Worcestershire, so.
Wie Worcestershire.
Weiss, habe ich Leicester. Oder Lincolnshire oder. Also nein, das eine ist ja Chester und das andere ist Shire, und, aber das ist. Ist ja gleich.
Wir glauben eben, der Name kommt vermutlich von wie Shire, der Shire aus das Auenland.
Ja,
genau.
Vermutlich.
Ja. Also es bedeutet ja auch das, es geht ja auch nicht um das. Egal wie kacke, dass man es ausspricht, das Game bleibt kacke. Also es ist richtig, es ist der grösste Pain, den ich in letzter Zeit gespielt habe. Weil, vor allem, du siehst es so, es ist so eine pixelige Landschaft, so ein bisschen Stardew Valley-mäßig ist auch so ein bisschen die Idee. Es sieht unglaublich herzig aus auf den ersten Blick und dann kommt so das pure Böse aus dem Spiel. So alles andere als cozy. Es fängt noch sehr cool an. Du hast so ein bisschen Story, wo du so snackable überkommst am Anfang. Ich bin in einem Schiffbruch auf Pixelshire gelandet. Und so ein mega netter Kapitän namens Farrell, der rettet mich dann und sagt, dass ich bei ihm im Schiff, Schiffsbau, einfach so ein Schiff an Land, wo ich darf übernachten. Und das ist dann eigentlich alles eine Story, wo ich so wirklich überkomme, wo noch halbwegs Sinn macht. Und ich werde dann eigentlich so tutorialmäßig instant einfach so von Botengang zu Botengang geschickt zwischen all diesen Dorfbewohnern. Für random shit, wo einfach, also auch für die Story und auch von in sich geschlossenen Quests her absolut keinen Sinn macht. Beispielsweise. Die Margarita ist die Gärtnerin im Dorf und sie möchte gerne Suppe kochen für den Captain Farrell. Und so eine Tomatensuppe. Und ich muss dann, für das muss ich ihr helfen. Und zwar muss ich von ihr zuerst mal Tomatensamen kaufen und die abpflanzen und pflegen und ihr dann die Tomaten bringen, dass sie die Suppe machen kann. Dann zuerst mal muss ich es von ihr kaufen, ist eh schon lustig, und dann pflanze ich die an. Und keine Ahnung warum, aber obwohl ich sie schön gieße, gehen sie einfach ein und wachsen nicht. Ich bin dann ziemlich froh, dass Margarita findet, hey, ich schaffe es auch ohne die, um eine Tomatensuppe zu machen. Und die muss ich dann dem Captain bringen und muss irgendwie 7 verschiedene Knöpfe drücken, damit das irgendwie funktioniert. Das ist so alles immer mega verschachtelt und es ist einfach super aufwendig und verwirrend, wenn ich irgendetwas ausführen muss, damit er jetzt die Tomatensuppe überkommt. So ein bisschen da. Also es macht mega keinen Sinn. Und auch wenn ich dann irgendwie aufgefordert werde, für den Captain irgendwie ein Loch graben, und dann sagt er, es muss genau 6 Zoll groß sein. Und dann mache ich 6 Zoll und ich so, nein, es ist doch zu gross, mach es doch kleiner. Und ich bin so, ja, wie? Du hast mir irgendeine komische Holzschaufel gegeben, wo übrigens einfach im Werkzeugring, wo ich die Schaufel rein tue, muss einfach aussehen wie jedes andere Werkzeug. Also irgendwie eine Holzaxt, eine Holzschaufel, eine Holzhacke, und alle sind im Werkzeugring grau, verpixelt.
Aber das Game, aber schleift dich das Game extra, oder weißt, machst du falsch, oder ist das kürzt dazu, dass es muss falsch gemacht werden.
Ich habe wirklich gedacht, so, vielleicht ist es extra oder vielleicht irgendwie so, ja, wenn es mich schleifen, dann ist es einfach kein cozy Game. Ich glaube einfach, es ist sehr schlecht umgesetzt. Weil,
also du könntest es im ersten Mal schon richtig machen?
Nein.
Jetzt also, zum Beispiel das Loch, könntest du es richtig
machen? Nein, eben nicht. Ich
eben
dann, meine ich. Ich habe dann danach nehmen müssen, irgendwie hat er dann gesagt, ja, ich muss noch eine Rampe dazu bauen, und die Rampe habe ich schon dazu gebaut. Und dann habe ich sie wieder müssen abbauen. Und hatte dann nachher irgendeine Quest mit der Reis, die ich abpflanzen musste. Und dann habe ich zu wenig abpflanzt, habe aber schon alle Sämme aufgebraucht. Und dann habe ich keine Sämme mehr gehabt. Darum habe ich alles nochmal löschen, damit ich das nochmal machen kann. Und er hat es nochmal genau gleich von mir verlangt mit dem hohen Loch. Es ist richtig mühsam. Also du musst es eins zu eins genauso machen. Und wenn nicht, dann bleibst du einfach hängen. Weil du kannst Zeug nicht rückgängig machen. Es ist mega doof.
Also es ist einfach alles sehr mühsam.
Richtig übel. Und es wirkt wie so ein bisschen unextra verpackt. Also so wie, ich glaube, die Quests werden eigentlich gar nicht so kompliziert und komisch sein. Aber es ist einfach so. Und dementsprechend ist es halt einfach, statt chillig, ist es einfach mega unnötig kompliziert. Und das zieht sich durch das ganze Game durch. Und auch eben, es hat nicht wirklich Story und nichts macht so richtig Sinn. Und irgendwie so nach 2-3 Stunden bin ich so gewesen, ach komm, jetzt muss doch langsam irgendwie das Zeug vorbei sein, wo mühsam ist, und dass ich immer ein bisschen sinnvolle Sachen machen. Und ich habe auch in diesen ganzen paar Stunden, die ich gespielt habe, nie herausgefunden, wie ich Geld verdiene. Ich muss immer nur ausgeben und bei allen Dorfbewohnern alles einkaufen. So richtiger Kapitalismus.
Ist aber doch wie Animal Crossing, oder?
Ja, schon ein bisschen wie Animal. Ja, stimmt, dort ist er auch so ein bisschen. Aber dort kann ich wenigstens arbeiten und Sachen verkaufen, dass ich Geld verdiene. Da macht es irgendwie absolut keinen Sinn. Es war sehr frustrierend gewesen, auf jeden Fall. Ich empfehle niemandem. Ich habe es für euch gespielt, damit ihr nicht müsst.
Sind wir froh. Pixel ja. Shire, also.
Genau.
Dann habe ich so etwas, was sehr chillig ist, wo ihr auch könntet mitspielen. Man kann es, glaube ich, zu vierten könnte man es, glaube ich, spielen. Der Simon hat ein Video dazu gemacht mit seinem Kollegen Roadcraft. Und das ist ein weiteres Game von Saber Interactive. Die haben mit SnowRunner, das ist so ihre, sozusagen der Überraschungshit geworden. MudRunner haben sie schon gemacht. Und das sind alles Games, wo du mit so schweren Gefährten, Lastwagen und Kranen und so rumfährst und sehr gemächlich, ein Simulator eigentlich, oder? Und beim Snowrunner hast du einfach Zeugs meistens von A nach B gebracht und so schön durch den Schlamm fahren. Und jetzt da geht es darum, du spielst so in Katastrophengebiet, wo halt Überschwemmungen oder so kamen und du musst wieder aufbauen, Brücken bauen, Staudämme richten, Strassen flicken und so. Und es ist einfach... Wenn du es irgendwie lustig findest, mit so Gefährten umfahren, hey, dann ist das einfach das Paradies. Weißt du, so von irgendwelchen Walzen zu Bagger, zu eben dann am Anfang eben meistens fahrst du mit deinem kleinen so einem Jeep oder so, fahrst du um, musst irgendwie das Gebiet erkunden, dann schaltest du irgendeine Basis frei und dann heisst es, hey, schau, jetzt musst du von dieser Basis zu dieser Basis einen Weg machen. Und dann kannst du einfach einzeichnen auf der Übersichtskarte, aber dann die Fahrzeuge, die dann automatisch dorthin fahren mit Material, die bleiben dann vielleicht stecken, weil die sind sau dumm. das heisst, du musst vorher noch irgendwie mit dem, du hast so ein Gefährt, wo so Bäume kann, ich meine, ich habe das in echt noch nie gesehen, aber du kannst Bäume ausreißen und absagen und so und Baumstrünke entfernen und dann musst du halt so den Weg präparieren. Oder du holst dir so einen Lastwagen und dann kannst du den Sand ankippen, obwohl Simon sein Kollege eben gesagt hat, das ist ein absoluter Quatsch, das Sandfundament, das machen wir mit Kies, das ist viel besser.
egal. Profis am Werk.
ja. Da ist jedenfalls Sand und genau, dann tust du den Sand an, dann holst du den Bagger und tust es so auf gerade schieben. Wenn du es noch willst, teeren, dann brauchst du nochmal ein Gefährt, wo dann eben den Teering ausschüttet und nochmal drüber fährt, um einen Platz
die
machen.
Die Gefährte hast du alle so von Anfang an, du musst du irgendwie freischalten.
Du meistens holst es von irgendeiner Basis, ja, okay. Aber weil du hast ja Missionen pro, du hast verschiedene Maps und pro Map hast du verschiedene Missionen und dann gibt es natürlich immer die Fahrzeuge, die du brauchst.
Okay.
Und ich habe gesehen, bei Steam hat es nicht so gute Wertungen, was mich überrascht hat, weil erstens, es sieht super aus, ich finde es mega zugänglich, aber ich glaube, die Leute stören sich ein bisschen an dem, weil die Alten, weißt, die haben noch Benzinverbrauch und irgendwie, ich glaube, hast du auch Platten können haben, hat einfach noch mehr Mechaniken gehabt und dann hat es ein paar Bugs, ich habe jetzt bis jetzt nichts gehabt, aber mir gefällt es eben noch, weil es nimmt dich ein bisschen bei der Hand, gibt dir wie so klare Ziele und dann fährst du mit irgendwie diesen lustigen Maschinen rum und dann machst du die Strasse und dann schleppst du irgendwelche Betonplatten mit dem Kranen, wo ich im Fall schon amigs finde. Weißt du, dann hast du das Gefährt, dann tust du zuerst so die Anker mit der Taste ausfahren und ich spiele es mit dem Controller und dann irgendwie RB drücken, damit irgendwie, okay, jetzt mit RB kann ich den Kranen u und runterlassen und links, rechts, aber mit dem anderen führen. Das ist irgendwie nicht so intuitiv, aber ich finde es einfach lustig und es sieht so schön aus. Der Schlamm ist so geil animiert. Und
also das cozy Game für Bauarbeiter.
Hey!
Ja, Landwirtschaftssimulator, genau. Für den Straßenbau.
Ja, genau. Hey,
voll. Also, ich bin eigentlich. Eben, früher hat ja gesagt, weißt du, ich habe nie verstanden, warum Leute Simulatoren gamen. Aber so diese Serie da, die finde ich einfach lustig. Dann so eine schöne. Eben da die Teermaschine, ich weiß nicht, wie sie heisst. Aber das sieht einfach geil aus. Und mit die,
und kannst du dann auch so überall reinhocken und das so, wie so die Fahreransicht hast und so? Oder hey, ist es wie bei Landschaftssimulator, hast du so beides?
Ich überlege gerade, du kannst ziemlich sicher die Kameraperspektive wechseln. Ich mache es meistens, dass ich es so von hinten sehe. Ich habe es jetzt gar nicht umgestellt. Und du kannst dann zum Teil bei so Strassenbauen, kannst du eben auch das Fahrzeug einfach hinfahren und dann kannst du sagen, da, mach bitte die Strasse. Dann schafft es relativ autonom.
Noch ist so dumm, dass es einen Kreis macht.
Hey, ja, es gibt, weißt du, die Strasse ist vorgegeben, dann kannst du dann schon. Und, hey, ja, genau. Also, und cool. Wenn du halt mit Kollegen spielst, bist du einfach viel effizienter, weil dann nimmt einer den Lastwagen, der andere hat den Kran, dann kannst du direkt einladen. Weil sonst musst du immer zwischen den Fahrzeugen hin und her und dann, ah, scheiße, der Lastwagen ist 2 Meter zu weit weg, wieder umsteigen, den führen und so. Und, hey, nein, mega chillig und wirklich, es sieht super aus. Also, Roadcraft eben für, ich glaube, PC und Konsole, ziemlich sicher. Konsole gibt es auch. Kann ich es sehr empfehlen. Ich bin jetzt noch nicht irgendwie, ich habe vielleicht 10 Stunden gespielt. Ich bin jetzt noch nicht ultra weit. Es hat eben x Karten.
Mehr als ich bei Pixel Shark geschafft habe.
Und du hast manchmal steuerst auch so die Hafenkräne, weißt du, die auf den Schienen rumfahren und so. Und zum irgendwelche eben Dämme errichten und so. Sehr lustig. Und genau.
So Hamburg nachbauen.
Ja, genau.
Hafen City.
Das ist Roadcraft. Hey, ja, gut. Dann wäre
doch cool.
Ja, wirklich. Also das zocke ich sicher noch weiter.
Yeah.
Dann wären wir schon am Ende und dann würde ich sagen, danke fürs Mitmachen und danke noch allen fürs Zuhören und ja, Tschüss miteinander.
Speedrun Podcast. Ciao,
ciao. Ciao zusammen. Ciao.